eigentlich hört man immer nur viel Kraft, gute Besserung, halt durch, du schaffst das, bist bald wieder auf den Beinen. Also fehlt ja, das merkt man daran ja schon, auch eine komplette Sprache, die irgendwie das, du wirst weniger, ja, eigentlich auch thematisiert. Und ich glaube, es ist eine große Sorge, aus der Gesellschaft zu fallen. Solange ich kämpfe und leistungsfähig bin, bin ich Teil der Gesellschaft.
Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
Bei Design denken viele Menschen an Mode und Grafikdesign. Aus der Mode kommt auch meine heutige Gästin Bittenstetter. Du bist diplomierte Modedesignerin, Professorin für Trends and Identity an der ZHDK, dozierst dort im gleichnamigen Bachelor, leitest einen Master, arbeitest als selbstständige Designerin, berätst Unternehmen als Trendexpertin und die Liste endet noch nicht hier. Magst du dich kurz vorstellen?
Mein Name ist Bittenstetter und ich arbeite, wie gesagt, an der Zürcher Hochschule der Künste und bin Designerin und forsche auch. Und irgendwann, kann man vielleicht noch sagen, ist dann ein persönliches Ereignis, ein Verlust eines Menschen dazu gekommen, der meine Perspektive auch auf das Design verändert hat.
Vielen Dank, darauf kommen wir dann später noch zurück. Wie beeinflussen sich deine Tätigkeiten als Dozentin und dein Schaffen als Designerin gegenseitig?
Als Dozierende bringt man immer auch einen Rucksack mit. Also man bringt Themen rein, die einen selbst beschäftigen, die einem selbst sozusagen vor die Nase oder vor das Visier laufen. Insofern gibt es auf dieser Seite Einflüsse. Und natürlich ist auch die Arbeit mit Studierenden sehr inspirierend. Sie bringen neue Themen mit, Fragen auch an die Gesellschaft, die einen dann natürlich auch in der eigenen Praxis weiterbringen.
Wie bereits gesagt, du kommst aus der Mode. Du hast dein Modelabel vorerst aber auf Eis gelegt, um dich komplett, also neben dem Dozieren, finally zu widmen. Einem neuen Label, das du kürzlich oder vor 2 Jahren mittlerweile gegründet hast. Was ist finally?
Ja, finally ist ein, ich sage das bewusst, ein Lifestyle-Brand, was sich um das Lebensende und fragile Zeiten kümmert, weil ich festgestellt habe in meiner Arbeit und auch durch private Erlebnisse, dass diese Lebensphase, in der wir krank, fragil sind, eine sehr lange Phase sein kann. Eine Phase ist, wo man auf und ab taucht, also wo es einem besser geht und schlechter geht, also wirklich eine Lebenszeit und auch eine lebensweltliche Gestaltung benötigt. Und das ist finally. Finally kümmert sich um die Lebensreise auch in fragilen Zeiten.
Du hast bereits am Anfang kurz angetönt, dass finally durch ein privates Erlebnis entstanden ist. Magst du ein bisschen ausführen?
Ja, man ist doch sehr betroffen, wenn Menschen in dem nahen Umfeld, bei mir meine Mutter, schwer erkrankt ist an Krebs. Wenn man begleitet, dann ist man eigentlich ebenfalls fragil. Und man ist an Orten, oder man ist lange an Orten, an denen man sich sonst vielleicht nur kurz aufhält. Wie beispielsweise im Spital, wo man vielleicht mal war, aber 3-4 Tage. Aber dann verlängern sich die Zeiten, umso schwerer die Krankheit wird. Und man sitzt sehr lange in den Räumen, neben den Betten, wird eigentlich, ob man will oder nicht, eine Art Observerin in Residence. Da haben sich sehr viele Fragen für mich als Designerin gestellt. Als Angehörige natürlich auch, aber das kann man ja auch nicht trennen. So schweiften einfach meine Blicke von A nach B und ich habe Krisen beobachtet, dass die Person nicht an die Sachen gekommen ist, die ihr wichtig waren, das Wissen in komischen Häppchen verabreicht wurde, meist erst auch, wenn Menschen in der Krise waren. Und das hat einfach sehr viele Fragen aufgeworfen.
Wie meinst du das mit, das Wissen wurde nur in Häppchen verabreicht?
Also einerseits ist man natürlich erschrocken darüber, dass man eigentlich sehr, sehr wenig weiß, vor allem wenn die fragilen Zeiten zum Lebensende hinweisen. Das ist natürlich irgendwie abstrus, wenn man sich überlegt, wie viel man weiß über die Geburt. Auch wenn man nicht Mutter ist, wissen wir sehr viel durch Magazine, durch ja, Mouse to Mouse, also wir wissen da extrem viel. Am Ende wissen wir nichts und sind natürlich auf das Wissen anderer angewiesen. Und sind auch darauf angewiesen, wann das Wissen gegeben wird, wie ich eine Person berühren sollte oder nicht, wie das mit dem Essverhalten ist. Und oft aus meiner Perspektive wären weniger Krisen entstanden, wenn ich mehr Wissen gehabt hätte vorab. Das kann jetzt mein persönliches Problem sein, aber auch im Austausch mit anderen Menschen und wurde schnell klar, nee, das ist eigentlich nicht mein persönliches Problem, das geht doch vielen so, diese Unwissenheit über das Sterben.
Also meinst du, es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass es nicht so breit diskutiert wird, wie eben Kinder kriegen, dann mit Kindern umgehen, oder hast du dort auch Berührungsängste gespürt vom Pflegepersonal, von den Ärzten, dass man sowas Definitives dann benennt? Wie den Tod?
Ich denke, es ist beides. Einerseits ist unsere Gesellschaft nicht bereit, über das Sterben wirklich öffentlich, also oder zu sprechen. Gar nicht öffentlich, aber es fällt den Menschen extrem schwer. Zu beobachten ist dort auch, es fällt ihnen leichter, über den Tod zu reden. Also die Vorstellung darüber, wie man beerdigt werden will und die Trauerfeier stattfindet, das geht. Also da gibt es auch sehr viel theoretische Diskurse dazu, die auch sagen, man kann gar nicht mehr von der Tabuisierung des Todes sprechen. Meiner Meinung nach kann man aber von der Tabuisierung von Krankheit und Sterben sprechen. Auf der anderen Seite, zu deiner Frage, welche Rolle Medizin und die Ärztinnen und Pflegenden spielen, würde ich sagen, es kommt extrem drauf an, mit wem man in Kontakt ist. Es kommt aber auch darauf an, was man hören will und nicht. Also wenn ich persönlich darüber meine Erfahrungen teilen soll, dann ja, es wurde einem am Anfang gesagt, es ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Die Lebenserwartung ist so und so lange. Und dann kommt das Aber. Aber Sie können mit der und der Therapie, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation und alles, was dazugehört, die Lebenserwartung erhöhen. Und dann passiert auch mit uns Menschen, glaube ich, was Komisches. Vielleicht manchmal habe ich mich gefragt, geht das überhaupt, dass man die Nutzlosigkeit quasi der Medizin, die eben uns nicht unsterblich macht, parallel führen kann mit der Hoffnung, dass diese Therapien ihre Wirkung haben. Also auf einmal war die Therapie und der Therapieerfolg stand im Vordergrund. Und die Reise, die da folgte, war eigentlich nur von positiven Ereignissen geprägt, in dem Sinne Nachrichten. Die Therapie hat super angeschlagen, jetzt machen wir die noch. Wenn wir das gemacht haben, dann machen wir jetzt auch noch die Operation. Und wenn die erfolgreich ist, dann und so weiter. Und mit diesem Erfolg, mit diesen Erfolgsnachrichten, rückt das Eigentliche, nämlich, dass es eben nur eine Lebenserwartung von 4 Jahren höchstens vielleicht hat, rückt völlig in den Hintergrund.
Mhm. Wahrscheinlich ja einfach, weil wir Menschen nicht aufgeben wollen, oder? Das wird uns ja so eingetrichtert, aufgeben zeigt Schwäche. Ich denke, das könnte mit dem zusammenhängen, dass man halt nach jedem Strohhalm noch greift, der noch irgendwie da ist, auch wenn es nur noch 1 Jahr länger zu leben gibt durch das.
Ja, das glaube ich natürlich auch. Und was sich auch an Sprache zeigt. Ich habe selten oder ganz am Ende hört man dann irgendwie, ja, du musst loslassen oder so. Aber eigentlich hört man immer nur viel Kraft, gute Besserung, halt durch, du schaffst das, bist bald wieder auf den Beinen. Also fehlt ja, das merkt man daran ja schon, auch eine komplette Sprache, die irgendwie das, du wirst weniger, ja, eigentlich auch thematisiert. Und ich glaube, es ist eine große Sorge, aus der Gesellschaft zu fallen. Solange ich kämpfe und leistungsfähig bin, bin ich Teil der Gesellschaft.
Ich würde gerne zurückkommen auf dein Modelabel. Du hast ja dann entschieden, das auf die Seite zu legen und dich Finally zu widmen. Wie ist das entstanden? Weil Finally ist ja doch auch sehr etwas Persönliches.
Ja, ich habe über 20, 25 Jahre saisonal Kollektionen gemacht. Insofern hat mich das extrem begleitet und ist mir aber erstaunlicherweise doch recht leicht gefallen. Auf der anderen Seite hat sich vielleicht die Mode für mich dann auch mit dem ganzen Fast-Fashion-Diskurs, nicht, dass ich Teil dessen war, aber hat sich für mich auch so ein bisschen auch erledigt gehabt. Finally, bevor es zu Finally wurde jetzt eigentlich und ich dazu geforscht und gestaltet habe, dachte ich eigentlich, ich verlasse komplett das Textil. Am Anfang auch angefangen, über Keramikprodukte und andere Dinge zu arbeiten. Relativ schnell stellte sich auch für mich logischerweise ein, ja, was ist uns eigentlich nah an unserem fragilen Körper? Das ist natürlich die Mode oder das Kleidungsstück. Und insofern ist das Textile auf einmal wieder reingekommen. Das hat mir natürlich auch die Abschiednahme, den Verlust des Modelabels extrem leicht gemacht. Dann, weil jetzt kann ich sagen, ja, ich arbeite mit Textil. Ob das Mode ist, wie man das bezeichnen soll, eigentlich finde ich den Modebegriff auch schön dafür. Also auch zu sagen, ich mache Mode für fragile Zeiten und nicht nur Bekleidung, weil Mode einfach auch etwas ist, was unseren Lebensstil zum Ausdruck bringt. Und das finde ich eben extrem wichtig, weil den geben wir nicht ab, wenn wir krank werden. Also wir sind immer noch die gleiche Person mit dem gleichen Lebensstil, auch wenn sich vielleicht unsere Lebenswelt verkleinert oder unser Aktionsraum.
Du hast auch schon gesagt, dass deine Mutter, als sie das erste Mal im Krankenhaus war, dich auch nach etwas gefragt hat, was Schönem zum Anziehen, wenn sie Besuch hat. Und ich hatte letzten Herbst auch einen längeren Spitalaufenthalt, wo ich, glaube ich, das als den glücklichsten Tag empfunden habe, wo ich endlich wieder meine Kleidung tragen durfte. Ich glaube, dort gibt es ja wirklich viel Spielraum. Gerade in fragilen Zeiten will man sich ja ein bisschen sich selbst fühlen. Und so ein Spitalhemd hat ja dann doch nicht so viel Ausdruck. Du hast bereits ein Hemd entworfen oder eben nicht ein Hemd. Kommt da noch mehr in Sachen Mode?
Ja, da kommt noch mehr. Also möchte ich doch Vielfalt erzeugen und nicht in eine nächste Uniformität geraten. Was ich entworfen habe, ich nenne das Turnarounder. Das ist ein, ich sag mal, ein Hybrid aus Morgenmantel, Kleid, Strandkleid, Alltagskleid und Pflegehemd. Und ich kann es einfach, wenn ich es umdrehe, hat es alle Funktionen, aber ich kann es auch wickeln und anders tragen, sodass es gar nicht den Look hat von einem Spital- oder Pflegehemd. Ich würde noch gerne auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, und zwar mit deinem Spitalaufenthalt. Auch in den Interviews, die ich geführt habe, ist halt auch rausgekommen, es kann dir helfen, das Spitalhemd mit diesem Wunsch, den du beschrieben hast, schneller gesund zu werden, um schneller aus diesem Hemd zu kommen. Eben wenn man immer noch in der Kuration ist. Aber wenn das irgendwann nicht der Fall ist, dann hast du eben gar keine Alternative und dann wird das Spitalhemd auch wie eine Art von Zwangsjacke, oder? Aus der du dich nicht mehr befreien kannst. Also es hat viele Dimensionen, dieses Hemd. Und ich habe auch gehört, das möchte ich auch dazu sagen, dass viele freiwillig auch das Hemd anziehen, um zu kommunizieren, sie sind krank. Was ja auch einen Aufschluss auf unsere Gesellschaft gibt, dass wir diese Zeichen brauchen, um krank sein zu dürfen.
Ja, da sprichst du etwas mega Wichtiges an, wo ich auch jetzt eben selbst ein bisschen erfahren habe. Ich finde es schon sehr spannend oder eben auch psychische Gesundheit. Sobald man nichts sieht an einem Menschen, ist der Umgang total anders. Deshalb denke ich, dass kann ich gut verstehen, dass man das als Zeichen nutzt, um zu symbolisieren, dass man fragil ist und krank. Auf deiner Webseite hast du ganz viele Begriffe aufgeführt, wo ich dich kurz darum bitte, was dazu zu sagen. Umhüllt, entwirrt und berührt.
Design kann uns Menschen umhüllen, es kann aber auch berühren. Also nicht nur im Sinne, dass das Textil oder was auch immer wir in die Hand nehmen, sondern auch den Dialog fördern, einen zwischenmenschlichen Dialog und entwirren. Das ist vielleicht der Begriff, der sich am wenigsten erklärt, geht halt darum, dass aus meiner Perspektive Produkte Wissen vermitteln. Ich sehe in einem Laden eine Nuki-Flasche für ein Baby oder eine Windel und es gibt mir Aufschluss darüber, dass das Kind vielleicht keine feste Nahrung zu sich nehmen kann und ähnliches. Und diese Produkte, die ich entwickle, die sollen entwirren, die sollen Wissen vermitteln in kleinen Häppchen, was ich tun kann, was wichtig ist, was vielleicht auch störend sein kann, wo wir den Menschen, die fragil sind, Raum geben. Aber soll auch ein Verständnis auch für die Zu- und Angehörigen bieten.
Du hast auch Keramik entworfen, hast du vorhin mal gesagt. Und bei der Nuki-Flasche ist mir auch der eine Becher in den Sinn gekommen, der genauso für ein Kind sein könnte, wie jetzt eben für eine Person, die Schwierigkeiten hat, allein zu trinken. Wie bist du auf die Objekte gekommen, die du kreiert hast? Sind das alles Erfahrungswerte, die du gesammelt hast während der Krankheit deiner Mutter und danach in der Forschung?
Ja, also vor allem dann in der Forschung noch. Ich habe ein Sabbatical genommen, habe eine Weiterbildung gemacht im Palliativ-Care-Bereich und habe dann hospitiert im Spital, also Feld geforscht. Und dort sind mir eben auch diese Dinge begegnet, wie zum Beispiel auch die Schnabeltasse, die gestapelt wird und in den Schränken steht und auf den Tischen der Patientin. Und habe mich dann einfach auch so Sachen gefragt, wann trinke ich eigentlich aus Plastikbechern?
Mhm. Antwort?
Antwort, vielleicht mal auf dem Festival.
Ja, absolut.
Kann auch schon dann länger her sein, aber eigentlich komme ich mit diesen Materialien im oralen Raum auch gar nicht in Berührung. Und was bedeutet das eigentlich, wenn ich dann auf einmal nur noch solche, sage ich mal, günstigen Materialien zugewiesen bekomme? Und deswegen ist mein Care Cup aus Keramik, hat eine unterschiedliche Lasur, um auch ein haptisches anderes Gefühl zu geben, hat aber trotzdem alle Funktionen einer Schnabeltasse, wie wir sie vielleicht auch aus dem Spitalkontext kennen.
Ist es dein Ziel, dass deine Produkte auch neben der Babykleidung und neben den Babyprodukten stehen, um ein bisschen mehr oder einfachen Zugang zu gewähren?
Es wäre eigentlich mein Ziel, dass uns diese Dinge im Alltag berühren.
Magst du noch kurz deinen Designprozess ein bisschen aufskizzieren, wie von der Idee bis zum fertigen Produkt jetzt im Onlineshop?
Also viel ist entstanden aus Beobachtung. Also die meisten Produkte, würde ich sagen, sind Improvisationen, die Pflegefachpersonen machen, während sie arbeiten. Was vielleicht zeigt, dass es für diesen Bereich entweder nichts gibt und auf der anderen Seite aber auch die Praxis der Pflegenden zeigt. Sie sind die ganze Zeit am Gestalten eigentlich. Und ich hab die Sachen übersetzt und ihnen eben keine Improvisation gegeben, sondern sie zum Produkt gemacht. Das ist das eine als wichtiger Prozess. Und dann habe ich versucht mit Materialien zu spielen, hab geprototyped, wie man das so klassisch macht, hab das getestet an mir selber mit kranken oder fragilen Menschen und dann ist es zum fertigen Produkt gekommen.
Wenn du von Lebensreise sprichst, was meinst du da genau?
Ich spreche eben von einer Reise, weil eben du warst im Krankenhaus, wie du erzählst, sitzt hier jetzt topfit vor mir. Wir haben eine Reise vor uns, die mal gut verläuft und mal schlecht, also Berg- und Talfahrt. Und insofern ist dieser Reisebegriff für mich so wichtig und auch aus meinem empirischen Material eigentlich entstanden, weil eine Verschlüsselung des Begriffs des Sterbens ist das Reisen. Sie tritt jetzt ihre letzte Reise an, sie ist jetzt auf Reisen gegangen. Das sind so Synonyme und diese Synonyme habe ich auch aufgegriffen, weil ich für das Brand, weil die Angst mit dem Wort Endlichkeit, Sterben, Krankheit so groß ist, dass es irgendwie so eine Art trojanisches Pferd braucht, um das überhaupt in die Gesellschaft zu bringen. Und vielleicht ist die Lebensreise mein trojanisches Pferd.
Finde ich eine sehr schöne Metapher. Du hast vorhin ganz kurz mal angeschnitten. Im Krankenhaus, habe ich das Gefühl, ist vieles auf die Bedürfnisse der Ärztinnen und des Pflegepersonals ausgerichtet. Glaubst du, das ist das Problem, dass man wie so die Sicht und die Bedürfnisse von Patientinnen ein bisschen außer Acht lässt?
Es ist ein zweischneidiges Thema. Also ja, es geht darum, für eine große Masse das Beste anzubieten, so effizient wie möglich. Das ist unser Gesundheitssystem, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, das ist ja auch gut so. Dennoch wird eben das Funktionale sehr stark über das Ästhetische gestellt. Und das Ästhetische hat aber auch seine Funktion. Und die Sachen müssen praktisch sein, es muss schnell gehen, so ist das Pflegehemd, das Spitalhemd auch gestaltet. Man muss durch die Arme an die Achseln und an den Körper kommen, deswegen hat man breite Ärmel, es hat eine Knopfleiste und so weiter, um die Kabel zu verlegen. Und das muss alles auch schnell gehen und leicht. Genauso wie die Pflegebetten, die elektrisch sind und nicht nur den Patientinnen, sondern auch natürlich die Pflegefachpersonen schützen bei ihrer Arbeit oder unterstützen. Aber was ich vielleicht kritisiere, ist wirklich dieser fehlende Blick auf die Wichtigkeit der Ästhetik, denn Ästhetik ist aus meiner Perspektive wirklich ein sozialer Klebstoff und würden, glaube ich, auch pflegende Personen entlasten, wenn das alles schöner gestaltet ist, weil dann auch die Care-Communities, jeder würde auch länger da bleiben wollen und vielleicht auch einen Anreiz darin sehen, mitzuhelfen. Wenn uns das alles aber abschreckt, dann gehen wir kurz Hallo sagen und sind unglaublich froh, wieder weg zu sein.
Mhm. Damit der Raum auch ein bisschen zugänglicher wird und angenehmer für die Patientin sowie für die Besucherin, oder dass man dort auch gerne Zeit verbringt und es nicht so dieser abschreckende Raum ist, wo man ja, sich schon selber ein bisschen krank fühlt, wenn man ihn betritt.
Genau. Und in dem Moment, das Positive daran ist ja, niemand will freiwillig länger da sein, als er muss. Das ist natürlich ökonomisch gesehen und gesundheitssystemisch total gut. Ja, schnell raus. Dafür funktioniert's. In dem Moment, wo es aber vielleicht nicht mehr die Möglichkeit gibt, oder es gilt ja auch für Pflege und Altersheime, dann wird es halt problematisch.
Ja, besonders für Besucherinnen. Ich meine, es ist ja, wenn man eben länger irgendwo im Spital oder im Altersheim dann ist und dann ist ja Besuch und vertraute Menschen sehen ja das Wichtigste eigentlich. Und wenn die dann immer wieder flüchten, verständlicherweise, es ist ja dann auch wieder super negativ für die Leute, die dann an das Bett gebunden sind.
Genau. Und ich glaube, wir müssen irgendwie akzeptieren, also auch mit dem demografischen Wandel und der Menge an fragilen Menschen, also natürlich sind wir auch aktiver im Alter, aber trotzdem, und mit dem Gesundheitssystem, dass wir alle die Verantwortung mit übernehmen müssen und mit Fürsorge. Also wir müssen einen systemischen Wandel eigentlich durchlaufen und nicht mehr denken, das richten schon die anderen. Nee, wir müssen mithelfen. Ich glaube, da kann eben auch Design wirklich helfen, uns zum Brücken zu bauen und uns zum Mithelfen einzuladen und zum Dasein. Und wenn wir da sind, in diesen Räumen und zu Besuch sind, dann sind wir auch froh, was tun zu können. Weil irgendwann fehlen vielleicht auch wirklich die Worte oder die Gespräche. Und ich glaube, niemand hätte dann, oder die wenigstens hätten dann, ein Problem auch in gewisser Weise mit Hand anzulegen.
Das würde ja auch das Gesundheitssystem wieder entlasten zu gewissermaßen.
Ja, aber dafür müssen wir auch wissen, was wir tun können. Und müssen uns in gewisser Weise, genauso wie wir das vielleicht am Lebensanfang auch machen, weiterbilden.
Also meinst du, es fehlt auch an Weiterbildungsangeboten in dem Bereich? Oder wie könnte man die Gesellschaft sensibilisieren?
Ja, ich glaube, es müssten mehr Weiterbildungsangebote da sein. Es gibt tolle Sachen. Es gibt den Letzte-Hilfe-Kurs von der reformierten Kirche, wird der gemeinsam mit Pflegenden. Und am Anfang, als der aufgekommen ist hier in der Schweiz, der war ausgebucht. Also es zeigt auch einen Bedarf. Leute wollen eigentlich was lernen und wissen.
Wenn ich deine Produkte betrachte oder die so zuhöre, und das soll deine Arbeit jetzt auf keinen Fall abwerten, aber es erscheint vieles total logisch. Warum hast du das Gefühl, wird in diesem Bereich noch gar nicht gestaltet? Warum hat es so lange gedauert?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Gerade im Bereich von Trans and Identity natürlich eine ziemlich breite, große Recherche gemacht, ob das ein europäisches Problem ist. Und ich kann dir wirklich ehrlich gesagt keine richtige Antwort dazu geben. Es ist so naheliegend, aber möglicherweise trauen sich vielleicht auch wenige Designerinnen dann auch wirklich so ins Feld und dort zu arbeiten. Also wirklich mit der Fragilität so stark in Verbindung zu treten. Vielleicht sieht der Markt auch keinen Markt darin. Und das wird sich jetzt auch zeigen. Also sind die Menschen jetzt gerade interessiert daran, dass was passiert, aber sind sie auch bereit, da rein zu investieren, oder ist in uns so stark verankert, das letzte Hemd hat keine Taschen, alles darf am Ende nichts kosten, darf nicht schön sein, ist alles egal. Das kann auch natürlich zum Scheitern auch meiner Idee führen.
Glaubst du, die Würde müsste von außen mehr erhalten werden? Du hast es eben angesprochen, die Lebensreise will nicht mehr finanziert werden, soll günstig sein.
Ja, das glaube ich, dass wir viel mehr über diese Würde sprechen müssen am Lebensende und uns auch sehr persönlich und als Gesellschaft überlegen müssen, was für uns überhaupt Würde bedeutet.
Was ist für dich oder auf gesellschaftlicher Ebene dein Ziel?
Wirklich einen systemischen Wandel zu generieren. Riesengroßes Wort, ich weiß, vielleicht auch leicht größenwahnsinnig. Ja, man muss ja groß denken, skalieren kann man immer noch. Oder ich möchte wirklich, dass wir in den Dialog kommen darüber. Eigentlich möchte ich das erreichen, was am Lebensanfang passiert. Und vielleicht auch genauso auch mit einer Freude, dass wir caren, dass wir uns kümmern und Fürsorge geben dürfen. Weil alle Menschen, muss ich sagen, oder sehr mit denen ich gesprochen habe, auch Zu- und Angehörige, die Menschen begleitet haben, haben das als schön empfunden, haben es nicht als Last empfunden, sind froh, dass sie diese Art von Abschiednahme hatten und nicht, dass der Mensch auf einmal von heute auf morgen weg war. Und weil es eine ganz andere Trauerarbeit auch ist. Man trauert miteinander und man trauert schon während des Prozesses und man ist nicht einfach geschockt wie nach einem Autounfall oder sonst irgendwas, wenn der Mensch einfach nicht mehr da ist. Insofern finde ich auch, sollten wir ein bisschen freudiger dem Lebensende entgegenreisen, weil die Frage ist ja auch, was ist denn eigentlich das Ziel dieser absoluten Lebensverlängerung bis zur totalen Übertherapierung? Und was ist das Tolle daran, wenn wir 120 Jahre alt werden? Aktuell kann ich einfach nur sagen, kaum ist man in der Rente, gibt es wenig Gestaltungsraum nur noch. Also da müsste auch gesellschaftlich viel passieren, damit es so ein würdiges Altern natürlich auch gibt. Und also natürlich, Sterben passiert nicht nur im Alter, das muss man ja auch sagen, aber also der systemische Wandel ist zentral. Reden, akzeptieren, wir sind fragil, wir sind endlich, wir sind Teil der Natur, würde vielleicht auch ein bisschen was sonst in unserer Gesellschaft verändern. Das sind so die Ziele.
Zum Abschluss möchte ich dir ein paar Begriffe nennen und so nochmal ein bisschen öffnen und unseren Zuhörerinnen ein bisschen Stoff zum Nachdenken mitgeben. Ich sage dir jeweils einen Begriff und würde dich bitten, dass du ein paar Worte, kurze Sätze darauf antwortest. Was dir in den Sinn kommt im Zusammenhang mit deiner Forschung, mit Finally. Legen wir los? Super. Entpersonalisierung.
Entpersonalisierung beschreibt das Abgeben unserer Identität, dass wir das Persönliche eigentlich im Spital auch verlieren und zu Zimmernummern oder zu Gesundheitsakten werden.
Lebenserhaltende Maßnahmen.
Lebenserhaltende Maßnahmen sind Maßnahmen, die unser Leben verlängern. Und dort kommt es immer wieder zu der Frage, sollen noch weitere lebensverlängernde Maßnahmen gemacht werden? Oder es kommt zur Antwort von außen, es sind keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr möglich.
Deine Meinung dazu?
Abwägen, das Verhältnis zwischen Lebensqualität und Lebensquantität.
Aussichtslosigkeit.
Aussichtslosigkeit entsteht, wenn man nicht weiß, was man machen darf und soll. Bezogen jetzt auch auf das Lebensende wirklich.
Hast du das verspürt während deiner Weiterbildung auf den Palliativstationen?
Ich habe es in vielen Situationen erlebt, privat wie auch in der Forschung. Aussichtslosigkeit, es entsteht Unruhe im Raum, weil ich wirklich auch nicht weiß, darf ich den Menschen noch berühren? Solche Fragen werden auch gestellt. Oder was kann ich tun, damit sich der Körper etwas vielleicht beruhigt und so weiter. Und ich glaube, Aussichtslosigkeit kann mit Wissen weniger werden.
Palliativstation.
Palliativstation und Palliativcare ist super wichtig. Diese Stationen gibt. Sie bringen einen neuen Blick auch in die Medizin. Sie haben schweren Stand innerhalb der Kurativmedizin und ich bin so froh, es Palliativcare gibt.
Design.
Design kann Brücken bauen und Design kann zwischenmenschliche Beziehungen stärken. Und Design ist überall und damit ist es auch am Ende des Lebens vorhanden.
Herzlichen Dank für das super intime und schöne Gespräch, Wittenstetter.
Ich danke dir.
Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com/podcasts. Bis zum nächsten Mal.